Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen. Wir wollen uns heute nochmal diesem Predigttext widmen, worüber ich schon letzten Sonntag gepredigt habe. Lukas Kapitel 10, 1 bis 20. Es geht um die Aussendung der 70. Und das letzte Mal haben wir vor allen Dingen uns schwerpunktmäßig vielleicht die ersten Verse angeschaut. Es ging zur Erinnerung um die beiden großen Herausforderungen. Das eine war die große Ernte und das andere die gefährlichen Wölfe. Also es gibt viel zu tun in der Mission, viele Menschen zu erreichen, aber es gibt natürlich auch Herausforderungen, auch große Gefahren. Lasst uns jetzt noch einmal auf den Text hören. Danach aber bestimmte der Herr noch 70 andere und sandte sie, je zwei und zwei vor sich her in alle Städte und Orte, wohin er selbst kommen wollte. Er sprach nun zu ihnen, die Ernte ist groß, aber es sind wenige Arbeiter. Darum bittet den Herrn der Ernte, dass er Arbeiter in die Ernte sende. Geht hin, siehe, ich sende euch, wie Lämmer mitten unter die Wölfe. Tragt weder Beutel noch Tasche noch Schuhe und grüßt niemand auf dem Weg. Wo ihr aber in ein Haus hineingeht, da sprecht zuerst Friede diesem Haus. Und wenn dort ein Sohn des Friedens ist, so wird euer Friede auf ihm ruhen. Wenn aber nicht, so wird er zu euch zurückkehren. In demselben Haus aber bleibt und esst und trinkt das, was man euch vorsetzt, denn der Arbeiter ist seines Lohnes wert. Geht nicht aus einem Haus ins andere. Und wenn ihr in eine Stadt kommt und sie euch aufnehmen, da esst, was euch vorgesetzt wird. Und heilt die Kranken, die dort sind, und sagt zu ihnen, das Reich Gottes ist nahe zu euch gekommen. Wenn ihr aber in eine Stadt kommt und sie euch nicht aufnehmen, da geht auf ihre Gassen hinaus und sprecht, auch den Staub, der sich aus eurer Stadt an uns gehängt hat, streifen wir ab gegen euch. Doch sollt ihr wissen, dass das Reich Gottes nahe zu euch herbeigekommen ist. Ich sage euch aber, es wird Sodom an jenem Tag erträglicher gehen als dieser Stadt. Wehe dir, Chorazin, wehe dir, Bethsaida. Denn wenn in Tyros und Zidon die Wundertaten geschehen wären, die bei euch geschehen sind, so hätten sie längst in Sack und Asche sitzend Buße getan. Doch es wird Tyros und Zidon erträglicher ergehen im Tag, im Gericht als euch. Und du, Kapernaum, die du bis zum Himmel erhöht worden bist, du wirst bis ins Totenreich hinabgeworfen werden. Wer euch hört, der hört mich. Und wer euch verwirft, der verwirft mich. Wer aber mich verwirft, der verwirft den, der mich gesandt hat. Die 70 aber kehrten mit Freuden zurück und sprachen, Herr, auch die Dämonen sind uns untertan in deinem Namen. Da sprach er zu ihnen, ich sah den Satan wie einen Blitz vom Himmel fallen. Siehe, ich gebe euch die Vollmacht, auf Schlangen und Skorpione zu treten und über alle Gewalt des Feindes, und nichts wird euch in irgendeiner Weise schaden. Doch nicht darüber freut euch, dass euch die Geister untertan sind. Freut euch aber lieber darüber, dass eure Namen im Himmel geschrieben sind. Amen. Diese Aussendung der 70 Jünger, das war sozusagen eine Vorbereitung auf den großen Missionsauftrag an die Jünger, dass sie in die ganze Welt gehen sollten. Dieser Missionsauftrag, der auch heute noch uns gilt, dass wir alle Menschen mit dem Evangelium erreichen wollen. Wir hatten diese Herausforderung, große Ernte, gefährliche Wölfe, und aus diesen Herausforderungen ergeben sich nun weitere Regeln, die Jesus seinen Jüngern hier mit auf den Weg gibt. Das war damals eine besondere Situation. Er sagte, tragt keinen Geldbeutel bei euch, keine Tasche, keine Schuhe. Ich sehe, ihr habt alle heute wieder Schuhe an, könnt ganz ruhig sitzen bleiben. Es ist jetzt nicht so, dass ihr gegen Gottes Wort verstoßen habt, denn Jesus selbst, wir haben es in der Lesung gehört, hat ja diese besonderen Regeln wieder aufgelöst, kurz vor seiner Kreuzigung. Er hat gesagt, jetzt beginnt eine Zeit, wo ihr mit ganz normalen Mitteln für euer Auskommen, auch für eure Mission sorgen müsst. Aber dennoch können wir von diesen Regeln zwei Grundprinzipien ableiten, die zu jeder Zeit gelten. Das ist mein erster Punkt heute Morgen. Zwei Regeln der Mission. Ich nenne sie Schnelligkeit und Gottvertrauen. Schnelligkeit und Gottvertrauen. Schnelligkeit, damit kann man auch, könnte ich auch sagen, Dringlichkeit oder nicht aufschieben. Ja? Also Tasche extra mitnehmen, Ersatzsandalen, Geldbeutel, das sind alles Dinge, die einen beschweren, die einen aufhalten. Ja? Ah, ich muss jetzt erstmal meine Missionsausrüstung zusammenbekommen. Ich muss erstmal meine Ausbildung hinkriegen. Ich muss noch überhaupt selber so viel schaffen und leisten, begreifen, bis ich dann irgendwann auch wirklich mal anderen Zeugnis geben kann. Ne? In diese Richtung geht das. Aber die Jünger sollen sich nicht aufhalten lassen. Die Ernte ist groß. Hier geht es also nicht um Stress und Hektik, sondern wir sollen wissen, die Zeit drängt. Gerade dieses orientalische Grüßen, grüßt nicht auf dem Weg. Jesus meint damit nicht, dass wir den Leuten nicht mehr guten Tag sagen sollen. Damals hat man auf der Reise, wenn man anderen begegnet ist, ist man stehen geblieben. Und man hat sich ausführlich begrüßt. Ich habe das selber in diesen Ländern erlebt. Salam alaikum, alaikum salam. Wie geht's der Oma? Ja, der geht so weit gut. Wie geht's deiner Oma? Naja, es geht so. Wie geht's eigentlich dem Opa? Ja, und so. Die ganze Familie wird da durchgegrüßt. Ne? Nein, macht es nicht. Ihr seid auf einer Mission. Ihr sollt Zeugnis geben. Darum geht's. Und obwohl 2000 Jahre nun seit diesem Auftrag vergangen sind, ist diese Schnelligkeit immer noch ein Gebot, ja, diese Dringlichkeit, dass wir es nicht aufschieben sollen, nicht verschieben sollen. Es gibt immer noch viele Milliarden Menschen auf der Welt, die noch nichts davon erfahren haben oder viele Millionen, 2 Milliarden haben wahrscheinlich noch nie etwas davon erfahren und das Wachstum der Weltbevölkerung, das geht ja immer weiter. Ja? Wir wissen, dass die Weltbevölkerung immer schneller wächst. Andererseits kommen täglich Zehntausende Menschen um an Seuchen, an Krieg, Hunger und Durst. Ja? Das ist der große Blick, den wir nicht vergessen dürfen, aber wenn wir schon den Blick vor unserer Haustür haben, wenn wir das schon sehen, ist es schon gut. Ja? Die Zeit drängt auch in unserem nächsten Umfeld. Wie oft schieben wir es eben hinaus, unseren Freunden Zeugnis zu geben, sie mal einzuladen. Mal zu unseren Nachbarn zu gehen und zu sagen, komm doch mal mit zum Gottesdienst. Und wie sehr nehmen wir die Verheißung wirklich ernst? Die Ernte ist groß. Gott hat nicht gesagt, Jesus hat nicht gesagt, oh, jetzt ist die Ernte groß hier im näheren Umkreis. Naja, so zwischen 8.000 bis 12.000, dann weitergehendes Umkreis. Und ich sag mal so, im 20. Jahrhundert ist die Uhr dann in Deutschland abgelaufen, da könnt ihr dann nach China gehen. Ja? Nein, die Ernte ist groß, immer, überall, weil überall immer Menschen sind, die Jesus noch nicht kennen. Also die Jünger Jesu sollen sich mit nichts Unnötigem aufhalten lassen oder sich gar daran hängen. Wir sollen unabhängig sein, ja. Klar, es ist sicherlich auch sinnvoll, dass manche eine Ausbildung machen und sich für die Mission länger vorbereiten. Auch das ist jetzt nicht schlecht. Wir sollen uns ja gut vorbereiten, aber wir dürfen es eben nicht so lange rausschieben, dass wir es dann überhaupt nicht mehr richtig machen. Die Zeit drängt. Und dann kommen wir zur zweiten Regel. Wir sollen auf Gott vertrauen. Ja, nicht ein Geldbeutel, eine Wandertasche und Sandalen bringen euch durch, sagt Jesus seinen Jüngern, sondern ich werde euch durchbringen, ich versorge euch und das müsst ihr lernen. Lernt auf mich zu vertrauen, gerade wenn ihr für mich Zeugnis sein wollt in der Welt. Wie seid ihr denn das Zeugnis? Natürlich dadurch, dass ihr Gottvertrauen habt. Das ist unser wichtigstes Zeugnis. Unser Zeugnis ist nicht abhängig von allen möglichen Vorkehrungen, von Bildung, von Ausrüstung zu sein, sondern unser Gottvertrauen. Und indem Jesus seinen Jüngern sagt, nehmt nichts mit, noch nicht mal Wechselwäsche, noch nicht mal Wechselunterwäsche, sagt er hier, kein zweites Unterhemd, sagt er, in allem seid ihr von Gott abhängig. Und geht nicht von Haus zu Haus, meint er, nehmt das, was Gott euch gibt. Ja, wenn ihr in einem Haushalt was zu essen bekommt, sei es viel, sei es wenig, nehmt es dankbar an. Seid mit dem zufrieden, was Gott für euch bereithält und geht nicht von Haus zu Haus. Das heißt so viel wie, geht nicht betteln. Ne? Ah, das war jetzt eine gute Vorsuppe hier, schönen Dank auch und jetzt gehen wir mal weiter, vielleicht finden wir beim nächsten noch was. Nein, Gott versorgt euch, mal gibt es viel, mal gibt es wenig, geht nicht betteln, geht nicht hausieren. Und wenn wir dieses Zeugnis so geben, wenn wir in Wort und Tat Zeugnis geben, ja, Jesus sagt, heilt die Menschen und verkündet, das Reich Gottes nahe herbeigekommen. Ne? Wir können das heute verallgemeinern, in Tat und in Wort sollen wir Zeugnis geben, dann wird das zwei Reaktionen hervorrufen, nämlich entweder Annahme oder Ablehnung. Und diese zwei Reaktionen haben dann noch zwei Konsequenzen. Das ist mein zweiter Punkt heute Morgen. Zwei Reaktionen mit zwei Konsequenzen. Dort, wo die Jünger aufgenommen werden, sollen sie das Zeugnis von Jesus weitergeben. In Tat und in Wort. Ja? Heilt die Kranken und sagt ihnen, das Reich Gottes ist nahe herbeigekommen. Und wenn sie die Botschaft aufnehmen, dann wird der Friede Gottes bei ihnen bleiben. Und ich habe jetzt das letzte Mal schon gesagt, das ist nicht nur ein frommer Wunsch. Ja? Das ist eine Realität, die wir in uns haben, die wir weitergeben können. Frieden mit Gott durch Christus. Aber die Jünger werden eben nicht nur Aufnahme erfahren, sie werden den Frieden Gottes nicht nur weitergeben, sondern er wird auch auf sie zurückkommen. Das heißt, sie werden Ablehnung erfahren. Und das gehört eben auch zum Jüngersein, zur Mission dazu. Das ist von vornherein eingeschlossen. Ja, wenn wir Ablehnung erfahren, auch wenn wir viel Ablehnung erfahren, heißt das nicht unbedingt, dass wir was falsch machen, sondern das hat Gott von Anfang an so schon gesagt, so wird es sein. Das heißt, wir dürfen uns von Ablehnung nicht entmutigen lassen. Auch Ablehnung bei den Leuten ist in gewisser Weise eine Frucht unseres Wirkens. Und zum anderen, bei Ablehnung sollen wir uns den Ungläubigen nicht aufdrängeln, nicht mit dem Evangelium gängeln. Wir sollen uns nicht über sie erheben, keinesfalls. Wir sollen sie aber auch nicht gängeln, aber was wir machen sollen ist, wir sollen sie ernstlich warnen. Das ist unsere Pflicht. Wir sollen sie warnen. Wenn sie das Evangelium nicht annehmen, dann müssen wir auch sie warnen, was passiert denn dann? Ja, Jesus sagt, klopft den Staub aus euren Sachen. Wenn man das damals gemacht hat, dann war das ein Zeichen, was alle verstanden haben. Ja, das war ein Zeichen des Gerichts. Wir sondern uns ab von euch. Ein Zeichen der Abgrenzung. Ich denke, das kann es heute immer noch geben. Nicht, dass wir unseren Staub ausklopfen, sondern dass wir uns abgrenzen. Dass wir sagen, gut, ich habe euch das jetzt gesagt, muss euch aber auch sagen, ich mache hier nicht länger mit. Ich kann bei euch nicht länger mitmachen oder bei dieser Sache. Denn das ist nicht gut. Aber meistens wird sich wahrscheinlich die Warnung eher in Form von Worten zeigen, dass wir mit Worten ihnen deutlich sagen, dass wir ihnen eben auch deutlich sagen, wer nicht gerettet ist, der ist weiterhin unter dem Gericht Gottes. Der muss den Zorn Gottes selber tragen. Und was interessant ist, die Einstellung zu den Gesandten Christi entscheidet über die Teilhabe am Reich Gottes. Also nicht die guten Werke der Menschen oder ihre Abstammung oder dass sie vielleicht sogar besonders bibelfest sind. Nein, ihre Einstellung zu den Dienern Gottes, wenn sie die Jünger ablehnen, dann lehnen sie auch die Wahrheit, in Wahrheit Gott selbst ab. Wer euch hört, der hört mich. Und wer euch verachtet, der verachtet mich. Wer aber mich verachtet, der verachtet den, der mich gesandt hat. Schaut mal, welche Verantwortung und Autorität haben die Zeugen Gottes. Ist uns das bewusst? Wenn wir Zeugnis geben, geben wir die Realität des Friedens Gottes weiter. Und wenn wir Ablehnung erfahren, dann lehnen die Menschen nicht nur uns ab, sondern sie lehnen Gott selbst ab. Und Gott wird dann nicht noch auf eine andere Weise zu diesen Menschen reden. Es wird für Menschen, die Jünger und ihre Botschaft von Christus ablehnen, keine extra Offenbarung geben. Jedenfalls keine Offenbarung, die die Menschen zur Buße und Versöhnung mit Gott führt. Es kommt nur noch eine Offenbarung Gottes und das ist die Offenbarung Gottes im Gericht. Jesus erwähnt hier nicht von ungefähr das Gerichtswort über diese Städte, in denen Jesus gewirkt hat. Man fragt sich so ein bisschen, warum kommt hier auf einmal ein Wehruf über Bethsaida und über Kapernaum? Kapernaum ganz besonders. Nun, das war die Stadt, wo Jesus gewohnt hat. Da hat der Sohn Gottes ist da nicht nur mal durchgereist, er hat dort gewohnt, er hat dort gewirkt. Und trotzdem hat die Stadt im Großen und Ganzen Jesus abgelehnt. Und so ist es dann eben auch, wenn die Jünger Jesu abgelehnt werden. Sie lehnen Jesus, sie lehnen Gott, sie lehnen den Frieden mit Gott ab. Und dann erwartet sie Unheil, Gericht. Sie müssen das Gericht selber tragen. Wehe diesen Städten, wehe diesen Menschen. Das Gericht Gottes wartet auf sie. Versteht ihr, Sünder zu sein, ist die eine Sache. Wir sind alle Sünder, auch wir Christen sind Sünder. Wir sind nicht besser als die, die eben nicht Christen sind. Aber wenn man Christus ablehnt, wenn man den Retter aus Sünden ablehnt, dann ist das eine ganz andere Sache. Das ist die schlimmste Sünde. Das ist die Sünde, die nicht vergeben werden kann. Aber wenn wir ihn annehmen, dann sind Menschen mit ihm verbunden. Dann gehören sie zu Gott. Und das ist die größte Freude, die es geben kann. Und das führt mich zum letzten Punkt, zu der Ermutigung. Ja, wenn wir diese Herausforderung sehen, die Regeln, wenn wir die Ablehnung sehen, die wir alle kennen, dann können wir entmutigt werden. Warum soll ich denn noch Zeugnis geben? Oder bin ich überhaupt der Richtige dafür? Soll das nicht vielleicht lieber andere machen? Wir brauchen Ermutigung zur Mission und die hat Jesus für uns bereit. Das ist mein dritter Punkt. Drei große Ermutigungen zur Mission. Wir lesen nochmal ab Vers 17. Die 72 aber kamen zurück voll Freude und sprachen, Herr, auch die bösen Geister sind uns untertan in deinem Namen. Er aber sprach zu ihnen, ich sah den Satan vom Himmel fallen wie einen Blitz. Wir haben das letzte Mal uns angeguckt, der Machtbereich des Satans ist eingeschränkt. Er wurde besiegt von Christus. Ja? Seht, ich habe euch Macht gegeben zu treten auf Schlangen und Skorpione und Macht über die alle Gewalt des Feindes und nichts wird euch schaden. Die Macht der Jünger über die Dämonen zeigt den Sieg von Christus über den Teufel. Dieser Sieg, der stand mit dem Kommen Christi in die Welt schon fest, auch wenn er dann erst am Kreuz vollzogen wurde. Und die Schlangen und Skorpione, das sind alttestamentliche Bilder für böse Mächte. Es geht jetzt nicht so wörtlich darum, dass man also vor jeder Gefahr, die einen auf Reisen so treffen kann, bewahrt bleibt, sondern das sind Bilder für dämonische Mächte aus dem Alten Testament. Und Jesus sagt damit, die Dämonen haben keine Macht über die Jünger Jesu. Sie können ihnen keinen Schaden zufügen. Im Gegenteil, die Jünger haben Macht über die Dämonen. Und das bedeutet, der Teufel wird nichts dagegen machen können, dass durch unser Zeugnis Menschen zum Glauben kommen. Selbst der Teufel mit all seiner Macht, die er noch hat, und wir sehen seine Macht, er wütet in der Welt. Er hat aber nicht die Macht, zu verhindern, dass Menschen durch unser Zeugnis, durch das Zeugnis von Wort und Tat der Christen in der Welt zum Glauben kommen. Ist das nicht genial? Was für eine Ermutigung. Wir machen uns vielleicht Sorgen, der Staat könnte uns manche Sachen verbieten, Christen werden immer mehr bedrängt, es gibt Verfolgung und so weiter. Und wir sehen so verschiedene Sachen, die uns Angst machen. Das Allerschlimmste, der allergrößte Feind ist der Teufel und er hat keine Macht zu verhindern, dass unser Zeugnis wirksam ist. Er bewahrt uns, das ist die erste Ermutigung, und er gibt uns Vollmacht gegen böse Mächte. Er macht, dass unser Zeugnis wirksam ist. Aber wisst ihr, das ist erst der Anfang. Jesus macht jetzt deutlich, dass was noch viel wichtiger ist, viel wichtiger als die Macht über die Dämonen, das ist die Quelle dieser Macht. Vers 20. Doch darüber freut euch nicht, dass euch die Geister untertan sind. Freut euch aber, dass eure Namen im Himmel aufgeschrieben sind. Ist euch schon mal aufgefallen, mit Sicherheit, wenn die Bibel liest, dass die Bibel voller Namen ist. Namen über Namen über Namen. Ganze Geschlechtsregister, nur Namen, kapitelweise, nur Namen. Manchmal fragt man sich, warum. Gott macht uns deutlich, ich kenne jeden mit Namen. Ich kenne jeden persönlich. Und wisst ihr, was es bedeutet, wenn Jesus Gott sagt, und ich habe diesen deinen Namen im Himmel aufgeschrieben, dann heißt das, du bist für alle Ewigkeit gerettet. Du gehörst mir, du bist ein Kind und du bleibst ein Kind Gottes. Und der Teufel kann diesen Namen nicht mehr ausradieren. Der Name ist in den Himmel eingeschrieben und der Teufel ist wie ein Blitz aus dem Himmel heruntergefahren. Er hat diesen Machtbereich verlassen müssen, er ist besiegt. Und deshalb ist der Name, der in den Himmel eingeschrieben ist, sicher in alle Ewigkeit. Das ist unsere dritte und schönste und größte Ermutigung. Unsere Namen sind im Himmel aufgeschrieben. Wir gehören zu Gott und darüber können wir uns freuen. Darüber sollen wir uns freuen. Und deshalb macht Jesus das so krass, ja, das ist ja, dass er sagt, freut euch nicht darüber, was ihr jetzt erreicht habt. Er nimmt den Jüngern quasi den Wind aus den Segeln, könnte man sagen, die kommen euphorisiert wieder an, aber wir haben ja sonst was erlebt. Wenn es jetzt so weitergeht, ja, dann Halleluja, ja. Er sagt, nein, freut euch nicht darüber, er nimmt den Wind aus den Segeln, freut euch darüber, dass ihr in alle Ewigkeit Gott gehört, dass das sicher ist. Das muss die Grundlage eurer Freude sein. Der lutherische Pfarrer Rehr schrieb dazu, Jesus will seine Jünger davor bewahren, dass sie bei all diesen Erfolgen auf eine falsche Fährte geraten. Gewiss, sie waren sich dessen bewusst, dass sie allein in seinem Namen Wunder vollbringen konnten, haben sie ja gesagt, ne? In deinem Namen konnten wir das tun. Aber Jesus kennt seine Leute, er weiß, dass auch die treuesten Jünger nicht davor gefeit sind, die Verhältnisse durcheinander zu bringen. Vielleicht geschieht es, dass nicht mehr der Name Jesu gerühmt wird, sondern stattdessen sie und ihre Frömmigkeit und ihre Erfolge und sonst was im Mittelpunkt stehen. Manche Christen legen ja auf solche Erlebnisse, auf Glaubenserlebnisse und Erfahrungen großes Gewicht. Und schön für jeden, der solche Erlebnisse hatte. Schön, Halleluja, ja, dank dem Herrn dafür. Aber wenn man dann so weit geht zu sagen, ein echter Christ, der muss solche besonderen Erfahrungen vorzuweisen haben. Nehmen wir mal an, das wäre tatsächlich so. Was ist denn mit denen, die keine Erfolgsmeldungen vorzuzeigen haben? Was ist denn bei denen, wo von solchen geistlichen Hochgefühlen weit und breit keine Spur ist, sondern die nur Anfechtung und Mutlosigkeit kennen oder jedenfalls lange Strecken nur Anfechtung und Mutlosigkeit kennen. Sind solche Leute, solche Christen oder solche Leute dann schlechtere Christen? Ganz und gar nicht. Es ist eben etwas anderes, was zählt. Es sind nicht die Wunder, die durch die Jünger im Namen Jesu geschehen, sondern ist das viel größere Wunder, welches an ihren Namen geschehen ist. Und darum schiebt Jesus alle persönlichen und beglückenden Glaubenserlebnisse in den Hintergrund. Und sagt, freut euch darüber, dass eure Namen im Himmel aufgeschrieben sind. Freut euch darüber, was geschehen ist, ohne dass ihr etwas dazu beigetragen habt. Freut euch darüber, dass euer Erfolg aus der Sicht Gottes längst perfekt ist und nicht erst errungen werden muss. Freut euch darüber, was weg, weit weg und unabhängig von euch auf Golgatha geschehen ist, vor den Toren Jerusalems. Dass Christus für die Sünden der Menschen dort die Strafe getragen hat. Dass er zu unserem Erlöser geworden ist, zum Sieger über Sünde, Tod und Teufel. Wenn es nach unseren Erfolgen ginge, Es wäre eine sehr dünne Basis für unsere Freude und es wäre kaum eine Motivation zum Zeugnis. Beim ersten Misserfolg würden wir alle einpacken und nach Hause gehen. Unsere Ermutigung zur Mission ist nicht unser Erfolg, sondern der Erfolg Christi. Unsere Ermutigung ist nicht das, was wir in Christi Namen tun, sondern das, was Christus mit unserem Namen getan hat. Versteht ihr, unsere Ermutigung ist Christus selbst. Und nur die tiefe Freude an Christus und damit an Gott selbst kann uns aus unserer Sicherheit und Bequemlichkeit, aus unserer Angst und Sorge letztendlich herausreißen und uns für den Dienst für Christus bereit machen. Und wisst ihr was? So wie das Gottvertrauen ein Zeugnis, ein besonderes Zeugnis in unserem Leben ist für andere, so ist es die Freude an Christus natürlich auch. Wenn wir wirklich diese Freude haben, Christus ist mein Heiland, Christus ist mein Leben und Sterben mein Gewinn. Wie Paulus sagte, ich halte alles für Verlust um der unübertrefflichen Größe der Erkenntnis Christi Jesu meines Herrn willen. Philipper 3, Vers 8. Also lasst uns um diese Freude in Christus kämpfen. Sie ist der Kampf wert. Wir haben also den Sieg Christi über den Teufel. Und das bedeutet für uns diese zwei großen Herausforderungen, die große Ernte und die gefährlichen Wölfe. Und daraus ergeben sich zwei Regeln, nämlich die Schnelligkeit, die Dringlichkeit, dass wir es nicht aufschieben und dass wir Gott vertrauen müssen in diesem Dienst. Und wir werden mit zwei Reaktionen zu rechnen haben auf unser Zeugnis, nämlich entweder werden es die Menschen annehmen und die werden zu Kindern Gottes, oder sie werden es ablehnen und unter dem Gericht Gottes bleiben. Und das müssen wir ihnen dann auch sagen. Aber wir haben für diesen Dienst viele Ermutigungen. Und drei im Besonderen, dass wir im Glauben bewahrt bleiben, dass wir wirksam sind trotz dämonischer Widerstände und die Freude darüber, dass unsere Namen im Himmel geschrieben sind. Das ist die Basis für unsere Ermutigung und unseres Zeugnisses für Christus. Also meine lieben Brüder, nach denen ich mich sehne, schreibt Paulus auch an die Philipper, und damit möchte ich schließen, meine Freude und meine Krone steht fest in dem Herrn, ihr Lieben. Freut euch in dem Herrn alle Wege und abermals sage ich euch, freut euch. Amen.